Versteckt oder verschwunden? Wir fuhren vor einer modern aussehenden Schule vor. Ich kannte sie nicht, obwohl sie in einem Quartier lag, das ich öfters durchquert hatte. Vor dem Eingang standen zwei merkwürdige Gestalten. Junge Männer, die, es war Sommer, ihre aufgerollten Regenmäntel schräg um den Oberkörper gewunden hatten. Sie trugen Gewehre und ziemlich exotische Kopfbedeckungen. Wie Jungen, die Indianer spielen. Dabei schauten sie starr vor sich hin, was gar nicht holländischer Art ist. Wir traten ein. Tatsächlich eine Schule. Lyzeum nannte es Van Baarle. Ein Stock hinauf und dann gleich in ein Zimmer. Van Baarle stellte vor. Das also ist Herr Weinreb. Meester van Maiswijk. Freut mich, hörte ich und sagte es auch. Im Holländischen sagt man üblicherweise bei einer Bekanntmachung angenehm. Angenehm, und das klingt etwas schöner. Wir reichten uns die Hand. Van Baarle sagte, also, Sie lassen Herrn Weinreb mit seinem Fahrrad nach Hause fahren, nicht weit von Ede. Das klappt also? Aber gewiss, das erledige ich gleich. Ich wollte nur ein paar Worte mit einem so interessanten Mann wechseln. Also dann auf Wiedersehen. Van Baarle winkte jovial und verschwand. Ich stand in dem nicht sehr großen Raum in der Nähe von einem Schreibtisch, der am Fenster war. Van Maaswijk näher zur Tür, durch die Van Baarle gegangen war. Rechts stand eine gut gekleidete junge Dame. Ich dachte, eine Sekretärin des Kommandanten der BS in Den Haag. Freundlich lächelnd sagte Van Maaswijk, Sie waren doch in Brüssel, Ende 43, was taten Sie dort? Ich war nämlich auch da, interessant. Jetzt begann es mir zu dämmern. Schon beim Eintreten, als ich den Mann mit der Hornbrille sah, ging es mir durch den Kopf. Woher kenne ich den? Den habe ich doch schon einmal irgendwo gesehen. Das geschah blitzartig, im Bruchteil einer Sekunde. Aber schon beim Hineingehen spürte ich etwas Unangenehmes in der Atmosphäre, ohne Grund. Ich selbst war gut gestimmt, trotz der Zeitungsnotiz über die 5 Millionen Juden, irgendwo rechts unten auf einer Seite, die als ein zu heftiger Schlag noch gar nicht ins Bewusstsein gedrungen war. Aber nun kam mir plötzlich klar eine Szene vor Augen vom November oder Dezember 1943, also mitten in Krieg und Besetzung. Ich war im Brüsseler Gestapo-Hauptquartier an der Avenue Louise. Es war die Zeit der zweiten Liste. Ich hatte der Gestapo in Den Haag vorgemacht, Millionen an Devisen und Diamanten beibringen zu können, wenn Juden eine Ausreise nach Südamerika erhielten. Der Gestapo war es natürlich darum zu tun, Juden und ihre sagenhaften verborgenen Reichtümer auf einen Schlag zu kassieren, um die Juden dann als unangenehme Zeugen nach Auschwitz zu verfrachten und die Devisen und Diamanten nach einem vorbereiteten Schlüssel für höhere und niedere Dienstgrade untereinander zu verteilen. Die große Kunst bestand nun darin, vorzuspielen, dass ich diese organisieren konnte. Mir nämlich wurde versprochen, diese Juden kämen in ein Vorzugslager wie Theresienstadt, nur ihr Besitz, den sie nach Argentinien mitschmuggeln konnten, würde in die Hände der Nazis übergehen. Natürlich kannte ich solche Juden gar nicht. Die damals noch von der Deportation verschonten Juden waren versteckt. Und Geld und Diamanten waren auch nie in diesem Maße in ihrem Besitz gewesen und zum damaligen Zeitpunkt gewiss nicht mehr. Und selbst wenn sie noch etwas hatten, hätten sie es nie für einen so riskanten Schmuggel aufs Spiel gesetzt. Geld aber macht blind. Die Nazis glaubten mir. Und wenn vielleicht auch nur teilweise, zu verlieren hatten sie nichts. Und mich würden sie jedenfalls bald danach liquidieren. Es war eine fürchterliche Zeit. Es ging um viele Menschenleben. Denn solange man mir einigen Glauben schenkte, blieben etwa 1500 Personen im Lager Westerbork vor der Deportation nach Auschwitz verschont. Das war also einiges wert. Jeder Mensch wäre vieles wert gewesen, denn wir haben hier mit dem Leben im Diesseits zu tun und das hier ist eine kostbare Realität. Nun hatte ich in dieser Angelegenheit auch mit der Gestapo in Brüssel zu tun und gerade ein ziemlich raffinierter, brutaler Sturmbandführer, Brandt, war an der Beuteteilung sehr interessiert. Ich versuchte das auf meine Weise auszubeuten, indem ich ihn bat, mir als Vorschuss einige Leute, die schon von der Gestapo verhaftet waren, freizulassen. Ich sagte, die kämen dann doch sicher zu dem Zug, mit dem ihre Emigration anfangen sollte. Natürlich ging weder aus Holland noch aus Belgien solch ein Zug, denn ich hatte in Wirklichkeit keine Emigrationsanwärter, sondern tat nur, als ob, bis man nach Monaten dann drauf kam, dass sich die ganze Gestapo plus Wehrmacht hochgenommen hatte. Anlässlich meines letzten Besuches bei diesem Brand in Brüssel hatte der mir erzählt, es seien gerade auch zwei Holländer da im Nebenzimmer. Die würden auch mit der Gestapo zusammenarbeiten. Die Gestapo ließe von ihnen organisierte Transporte von Flüchtlingen vor den Nazis durch, wenn sie vorher die Liste der Teilnehmer einsehen konnten. Meistens handelte es sich um abgeschossene Flieger, sonstige Kriegsgefangene und natürlich auch um von der Gestapo besonders gesuchte Leute. Brandt teilte ihnen dann mit, welche die Gestapo haben wollte. Dann konnten die anderen, die meisten, wie er sagte, unbehindert weiter nach Spanien. Die Ausgesuchten ließ man zufällig bei einer Kontrolle durchfallen. Vielleicht, meinte Brandt, könnte ich mit meinen Transporten irgendeine Zusammenarbeit mit jenen beiden Holländern aufbauen. Ich lehnte ab und begründete es ihm gegenüber damit, dass meine Transporte doch nach spezieller Regelung mit dem Zug gingen. Für mich war ja klar, dass ich gar keine Menschen einem Risiko aussetzen wollte. Und da ich das Brandt ja nicht sagen konnte, berief ich mich auf die holländische Gestapo, die das in eigenen Händen behalten wollte. Als ich von Brandt dann zum Ausgang jenes Stockwerkes begleitet wurde, kamen wir durch einen Raum, wo einige Herren an einem Tisch saßen, wie man in einem Wartezimmer sitzt. Den einen konnte ich, ohne zu wissen, dass dies die Herren waren, die auf Brandt warteten, im Gehen ziemlich gut wahrnehmen. Ein größerer Mann mit auffallender Hornbrille und typisch gescheiteltem Haar. Jetzt wusste ich es. Das war also Van Maaswijk. Und er hat natürlich von Brandt dieselbe Geschichte über mich gehört. Denn Brandt war ein ziemlich dummer, aber, und das gehört oft zusammen, zugleich auch brutaler Schwätzer. Wie er mir von jenen Transporten mit besonderer Auswahl erzählt hatte, wird er Van Maaswijk auch seine Kenntnisse von meinen Transporten, von denen er sich damals wie alle anderen Gestapo-Leute viel versprach, weitergegeben haben. Aber Van Maaswijk musste, wie alle Holländer und Belgier, wissen, dass es nie solche Transporte von mir gegeben hat. Aber er wusste wohl nun ganz bestimmt, dass ich von den Seinen durch Brand erfahren hatte. Was jetzt? Ich brauchte nicht lange zu warten. Van Maaswijk sagte, wissen Sie, wir haben das gut gemacht. Wir gingen immer mit Frauen auf Reisen. Das fällt nicht auf. Männer allein sind immer in Gefahr. Eingehängt mit Frauen, das ging immer prima, nicht wahr, Fräulein Decker? Ich nickte und sagte nur, dass man doch wisse, dass ich mit meinem General von Schumann einen ganz privaten, eigenen Weg beschritten hatte. Ja, gerade das muss ich wissen. Wozu waren Sie bei den Kanadiern? Was haben die damit zu tun? Haben Sie denen erzählt, wer der General von Schumann war? Nun, ich habe dort einen von mir geschriebenen Bericht abgeliefert, da steht alles drin. Es läuft darauf hinaus, dass ich der von Schumann bin. Es ist jetzt keine Zeit für Witze. Was haben Sie von Brüssel geschrieben? Gar nichts. Nur, dass meine zweite Liste auch ein wenig mit Belgien zu tun hatte. Es kommt lediglich der Name Brandt drin vor, ohne jeglichen Kommentar. Das ist nicht wahr. Sie lügen. Glauben Sie, dass Sie noch nach Hause kommen? Niemals. Sie sind gefährlich. Warum sind Sie in der Welt herumgefahren, sogar noch im Krieg? Wir wollen Sie loswerden. Wer will mich loswerden? Und ich sage Ihnen, dass ich überhaupt ganz andere Interessen habe, als für jemanden eine Gefahr zu sein. Sogar den Nazis habe ich nichts getan. Ihr redet wie immer selber zu viel. Das schien genug. Aber ich wusste auch, dass ich mitten ins Zentrum des Wilden Westens geraten war, vor dem man mich schon so oft gewarnt hatte. Viele Fragen schossen mir durch den Kopf. Ich fand es lächerlich, Angst zu haben, nach Wildwest-Manier in Den Haag liquidiert zu werden. Ich verstand schon, Van Maaswijk hatte wohl so viel Angst, dass ihm in seiner jetzigen Position alles daran gelegen sein musste, mich loszuwerden. Aber woher wusste er von meinem Besuch bei den Kanadiern? Hat der Judenanwalt aus der Nazizeit, dieser Dr. Mandl, es ihm erzählt? Hat er auch Angst? Oder hat Van Baarle ihn gewarnt? Diese wilden Illegalen waren es gewohnt, jemanden abzuknallen, wenn es ihnen nicht so passte. Das schien ein abgekartetes Spiel zu sein. Aber doch Unsinn, ich gehe einfach fort, ich komme schon nach Hause. Und ich machte eine Bewegung zur Tür. Van Maaswijk war mir aber zuvor gekommen. Er öffnete die Tür, trat auf den Flur hinaus und rief so laut, wie ich selten gehört habe: Da, Leute, seht ihr den Judas? Er hat seine Frau und 7 Kinder umbringen lassen, in Auschwitz, Frau und 7 Kinder, und er hat Reichtümer zusammengestohlen. Leute, kommt her, dem müssen wir jetzt und hier seine gerechte Strafe geben. Keine Zeit für Gericht, der größte Schuft der Welt, sogar die Nazis haben ihn verdammt. Leute liefen zusammen, die meisten mit umgehängten großen Gewehren. Hier in der Schule, wie kann man in diesen Räumen mit Gewehren schießen? Und bis sie sie erst aus ihren malerischen Gehängen befreit haben. Ein Gesumme, ein Murren, endlich einer, den man zusammentrampeln kann. Doch ich blieb ruhig. Es kam weder Angst noch Panik in mir auf. Ich empfand es eher wie einen schlechten Witz, wie einen dummen Traum. Nicht einmal ein Albtraum, so sagte ich ganz ruhig. Meine Frau und 3 Kinder sind hier in Holland und gesund. Van Maaswijk schrie aber: Was für eine Stimme hat solch ein Herr Doktor? Das lügt er! Ich habe 1000 Beweise, wir wissen alles. Jetzt kommt er nicht mehr davon. Männer, das ist sein letzter Tag. Der darf morgen nicht mehr leben. Wer seine Frau, seine eigenen Kinder verrät, dem Feind zum Umbringen ausliefert, der ist zu allem imstande. Wir haben jetzt die Macht. Und wenn die Macht etwas sagt, dann ist es so. Du wirst schon sehen, was die öffentliche Meinung bedeutet. Was du auch behaupten wirst, wir werden sagen, dass es gelogen ist. Und uns wird jeder ordentliche Mensch glauben. Sag nur, wo dein Nazi-General steckt. Du deckst ihn, aber wir finden ihn schon. Du kennst noch nicht die Macht der öffentlichen Meinung, unsere Presse. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Nur als Asche kommst du hier heraus. Er wurde heiser. Irgendein Unterkommandant, der sogar 2 Gewehre trug, eines umgehängt, eines in der Hand, sagte jetzt in der entstandenen Heiserkeitsstille: Wir stellen ihn mit dem Gewehr zur Wand, Hände hoch, und wenn er die Hände nur ein wenig sinken lässt, schießen wir. Männer, legt an! Mich packte er unsanft bei den Schultern und schob mich im schmalen Flur gegen die Wand. Nazi-Methoden. Die haben es schnell gelernt. Das Böse ist ja eine ansteckende Krankheit. Als wären sie schon die ganze Zeit neidisch auf die Nazis gewesen und froh jetzt endlich das Gleiche tun zu können. Ich hatte aber keine Lust mitzuspielen. Erzwungenermaßen stand ich zwar an der Wand, hielt die Arme, aber wie immer. Das vermehrte aber nur die Aufregung. Erst langsam wurde mir klar, dass Van Maaswijk in mir den einzigen Zeugen witterte, der von seiner Verbindung mit der Gestapo von Brüssel wusste, der auch Brandt kannte. Den wollte er im Trubel dieser Wochen, länger konnte ein solches Regiment der Horde nicht dauern, loswerden, solange es noch unbemerkt geschehen konnte. Man erzählte doch, Leute verschwinden oder werden auf offener Straße umgelegt. Kein Mensch wagt zu mucksen. So hatte man es sich während der Nazi-Herrschaft angewöhnt. Wegschauen, alles geschehen lassen. Schweigen, solange es einen selber nicht betrifft. Sich ja keine Schwierigkeiten zuziehen. Alles unauffälliger, braver, gehorsamer Bürger leben. Mein stiller Ungehorsam schien doch zu wirken. Van Maaswijk verschwand wieder in sein Zimmer. Er gab einer der Wildwestfiguren den Befehl, sein Gewehr auf mich zu richten und sofort zu schießen, wenn ich mich bewegte. In der Tür rief er noch: Dieses Aas werden wir schon richten. Ich bereite die Papiere dafür vor, denn bei uns herrscht Ordnung. Wir sind keine Mörder wie die Nazis. Es beruhigte sich. Die Leute schienen das alles schon zu kennen. Sie zogen sich in die anderen Räume zurück. Nur einige blieben mit der mir unsichtbaren Wache mit schießbereitem Gewehr zurück. Einer rückt mir jetzt ganz nahe. Du hast wohl müssen. Haben die Moffen, Schimpfwort für die Deutschen, dich gezwungen? Arme Frau und Kinder, du bist vielleicht bald dort mit ihnen zusammen. Du wirst wohl in die Hölle kommen. Du kannst dich aber vorher bekehren. Jesus hilft. wenn man sich zu ihm bekehrt. Sag mir nach, ich glaube an Jesus, den Sohn Gottes, ich glaube. Hören Sie auf mit Ihrer Gotteslästerung. Ihr habt keine Ahnung von Jesus. Ihr seid alle verrückt und krank. Hört, er leugnet Jesus, ein Judas, Frau und 7 Kinder und was alles noch mehr. Die Juden sind an diesen Kriegsjahren schuld. Eine andere Stimme aus dem Hintergrund. Jetzt ist die Zeit des Sozialismus gekommen. Alle Religion ist Betrug. Die Wissenschaft hat Jesus schon längst abgeschafft. Wir brauchen das heute nicht mehr. Das stammt alles aus dem finsteren Mittelalter. Wir werden die Kirchen alle schließen oder zu sozialen Einrichtungen umgestalten. Dieser Mann wird von einem Volkstribunal gerichtet werden. Bei uns muss Ordnung herrschen. Hinter meinem Rücken kommt es zu einer Diskussion. Immer lauter und erregter die Stimmen. Weitere kommen herzu. Gleich schießen sie noch aufeinander. Ob sie überhaupt schießen können? Van Maaswijk kam jetzt wieder heraus. Ich habe Ihre Tasche durchsucht. Sie haben einen Zettel vom Stab der Kanadier. Ich habe mit denen telefoniert. Der Bericht, der natürlich nur Lügen enthält, gehört uns. Ich habe dort mitgeteilt, dass Sie der größte Verräter Hollands sind, Ihre eigene Frau und 7 Kinder dem Henker ausgeliefert haben. Ich habe auch gesagt, dass wir sie übernommen haben. Sie werden schon sehen, was Macht bedeutet. Macht macht die öffentliche Meinung, sie schuft. Morgen leben sie nicht mehr. Van Maaswijks hysterisch herausgeschrienen Drohungen glaubte ich im Gegensatz zu denen der Nazis nicht. Doch spürte ich langsam, sehr im Hintergrund noch, dass für mich eine neue Zeit angebrochen war. Tag oder Nacht kommen auch nicht auf einmal, es gibt die Dämmerung. Langsam kommt es heran und auf einmal ist es ganz da. Ich dachte in jenen Momenten auch an die deutsche Götterdämmerung. Und wird nicht bei jeder Dämmerung morgens und abends das Lamm zum Korban, zum Opfer gebracht? Es nähert der Mensch sich dann im Sinne des Lammes dem Fundament seines Lebens, Gott. Lamm, gelassen, heiter gelassen, wissend, dass Gott schon weiß, wozu. Diese Dämmerung wurde mir sehr langsam, sehr träge bewusst. Es stieg in mir die Ahnung auf, dass im Leben auf einmal doch auch etwas anders kommt. Nichts bleibt. Das war die Episode Versteckt oder Verschwunden. Die nächste Episode heißt Ein Versuch, mich zu liquidieren, schlägt fehl.